Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich weiß nicht, was euch im Moment so beschäftigt, aber ich weiß, was im Moment ganz viele junge Menschen beschäftigt. Und zwar am Dienstag geht die Schule wieder los. Die Sommerferien sind vorbei und es geht wieder los. Ich weiß nicht, wie ihr damals es so empfunden habt, diesen Moment nach den Sommerferien, wenn es wieder zur Schule losgeht. Ich fand es damals ziemlich ätzend. Und es gab aber auch Fächer, die ich ganz okay fand, mit denen ich gut klargekommen bin. Mit was ich nicht so gut klargekommen bin, war Mathe. Das war bis zum Schluss, sind wir keine Freunde geworden irgendwie. Und da gab es immer so Sachaufgaben. Und bei diesen Sachaufgaben musste man immer ganz gut lesen. Und meistens gab es da irgendwie so eine Sache, wo man um die Ecke denken musste, um zur Lösung zu kommen. Und irgendwie dieses um die Ecke denken war nicht so meine Stärke. Auf jeden Fall, habe ich diese Sachaufgaben eigentlich gar nicht gerne gemacht. Und da war es dann immer so, dass es die Aufgabenstellung gibt oder das Problem oder die Frage eben, also die Ausgangslage. Dann musste man den Lösungsweg aufschreiben und am Schluss musste man auch die Antwort sagen. Also Problem, Lösung, Antwort. Das war so das Schema, wie man eine Sachaufgabe bei uns damals gelöst hat. Und in der Predigtvorbereitung ist mir genau das irgendwie in den Sinn gekommen. Wir setzen gerade auch ein bisschen die Predigtreihe über die Psalmen fort, die wir Anfang des Jahres ja hatten. Und um den Psalm besser zu gliedern und besser verständlich zu machen, habe ich das jetzt mal wie eine Sachaufgabe aufgebaut. Also zuerst kommt die Ausgangslage und dann sehen wir, okay, wie David, der den Psalm geschrieben hat, mit dieser Ausgangslage umgeht und am Schluss sehen wir sein Fazit, seine Antwort. Es geht heute um den Psalm 7. Wer eine Bibel hat, kann es gerne mit aufschlagen. Psalm 7, ich lese jetzt die ersten 6 Verse. Also Psalm 7, Verse 1 bis 6. Ein Klagelied Davids, das er dem Herrn sang wegen der Worte Kuschs, des Benjaminiters. Herr, mein Gott, bei dir suche ich Zuflucht. Hilf mir von allen meinen Verfolgern und rette mich, dass er nicht wie ein Löwe meine Seele zerreißt und sie zerfleischt, weil kein Retter da ist. Herr, mein Gott, habe ich solches getan? Ist Unrecht an meinen Händen? Habe ich dem, der mir im Frieden war, mit Bösem vergolten und nicht vielmehr den errettet, der mir nun ohne Ursache bedrängt? So verfolge der Feind meine Seele und ergreife sie und trete mein Leben zu Boden und lege meine Ehre in den Staub. Ja, bevor ich jetzt tiefer in die Predigt einsteige, will ich noch zu Anfang auch beten. Vater im Himmel, vielen Dank für diese Zeit. Danke, dass wir in dein Wort schauen dürfen. Danke, dass wir in deinem Wort lesen dürfen und darüber nachdenken. Ich bitte dich um deinen Segen. Schenk mir die richtigen Worte. Sprich du durch mich und schenk auch der Gemeinde, dass sie offene Herzen und offene Ohren hat und dass du hier sprichst. Und danke, dass wir ja hier sind und uns die Zeit nehmen dürfen. Danke, dass du mitten unter uns bist. Amen. Also, wir fangen von vorne an, der Psalm ist von David und ein sogenanntes Shigayon. Es wird unterschiedlich übersetzt, in der deutschen Übersetzung findet man oft ein Klagelied, manche nennen es auch eine Besinnung. Auf jeden Fall ist es etwas, was mit heftigen Gefühlen verbunden ist und mit bewegten Gedanken. Also hier kommt etwas, was unter die Haut geht, was einem nahe geht, was einen nicht kalt lässt. David singt dem Herrn dieses Lied wegen der Worte von Kusch, des Benjaminiters. Und vielleicht hat der ein oder andere schon angestrengt überlegt, wer denn jetzt gleich nochmal dieser Kusch ist. Ich muss euch enttäuschen, ich kann es euch auch nicht sagen. Also den Namen findet man immer wieder in der Bibel. Aber um wen es jetzt hier genau geht, wer damals zu dieser Zeit so geheißen hat, wer damals im Leben von David eine Rolle gespielt hat, weiß man nicht, beziehungsweise ich habe es nicht rausgefunden. Aber er ist ein Benjaminiter und das ist ja der Stamm, aus dem auch der König Saul kommt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Kusch jemand einer aus den Reihen von Saul ist. Vielleicht ein Berater, ein Offizier oder auch ein Verwandter oder sowas. Und dieser Kusch hat auf jeden Fall David sehr heftig angeklagt und beschuldigt. Und diese Beschuldigungen haben David in große Not gebracht. Man sieht hier, dass es keine kleinen Anschuldigungen waren oder ähnliches. Nein, diese Anschuldigungen oder diese Worte von ihm haben ihn wirklich in Lebensgefahr gebracht. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht David wegen Hochverrats am König angeklagt hat oder wegen versuchtem Mord an Saul, obwohl es ja gar nicht so gewesen war. Aber ich kann mir vorstellen, dass es etwas in dieser Größenordnung gewesen sein könnte. Auf jeden Fall fürchtet David jetzt um sein Leben. Er fängt in Vers 2 bei Gott an und sagt, dass er bei Gott Zuflucht sucht. Und warum sucht er Zuflucht? Weil er verfolgt wird. Er fühlt sich wie ein Lamm, das einem Löwen gegenübersteht. Und als Hirte hat er es bestimmt schon oft gesehen, wie ein Löwe ein Lamm zerfetzen kann. Da bleibt nicht mehr viel übrig. Und genau so fühlt sich David, wie ein Lamm im Angesicht des wütenden Löwen. Ja, er wird verfolgt und er sehnt sich nach einem Retter. Hilf mir von allen meinen Verfolgern und rette mich, dass er nicht wie ein Löwe meine Seele zerreißt und sie zerfleischt, weil kein Retter da ist. Ich meine, dass Schafe in Gefahr geraten, ist auch nicht verwunderlich. Das ist auch irgendwie alltäglich, dass immer wieder mal ein wildes Tier kommt und sie bedroht. Schlimm wird es aber erst, wenn kein Retter da ist, der diese Schafe beschützt. Wenn die Schafe schutzlos den Tieren ausgeliefert sind, dann endet es tödlich für die Schafe. Ohne Hilfe wird es auch für David tödlich enden. Dessen ist er sich bewusst und deswegen verwendet er hier dieses krasse Bild von einem Löwen, das ein Lamm zerreißt. Das wäre jetzt der erste Teil der Fragestellung oder der Problemstellung. David braucht Hilfe vor seinen Verfolgern, die ihn aufgrund der Worte von Kusch verfolgen. Wenn man jetzt dabei stehen bleiben würde, könnte man sagen, ja okay, vielleicht ist David selber schuld, vielleicht haben ja die Anklagen recht, vielleicht stimmen die Worte von Kusch und er hat vielleicht auch die Strafe verdient. Aber es gibt ja hier noch die paar Verse mehr, wo David eben bezeugt, dass er unschuldig ist. Ich lese nochmal die Verse 4 bis 6. Herr, mein Gott, habe ich solches getan, ist Unrecht an meinen Händen? Habe ich dem, der mir im Frieden war, mit Bösem vergolten und nicht vielmehr den errettet, der mich nun ohne Ursache bedrängt? So verfolge der Feind meine Seele und ergreife sie und trete mein Leben zu Boden und lege meine Ehre in den Staub. Diese Art von Unschuldsbekenntnis ist im Alten Testament nichts Ungewöhnliches. Und im Prinzip sagt er zu Gott, okay, wenn ich wirklich schuldig bin, dann sollen mich die Feinde wirklich ergreifen. Dann sollen sie das tun, was sie mit mir vorhaben. Dann habe ich die Strafe nicht anders verdient. Also er verspricht mit seinem eigenen Leben als Einsatz, dass er unschuldig ist. Vielleicht denken jetzt manche, okay, das ist ein mutiges Versprechen, weil ja jeder Mensch Sünde hat, jeder Mensch hat Schuld in seinem Leben. Wie kann er sagen, dass er unschuldig ist? Lehnt er sich da nicht zu weit aus dem Fenster? Aber ich denke, David hat hier nicht generelle Unschuld oder komplette Sündlosigkeit für sich beansprucht, sondern es geht vielmehr um diese Anklage, die Kusch ihm ja gegenübergebracht hat, weswegen er ihn verleumdet hat. Und im Sinne dieser Anklage sieht er sich überhaupt nicht in der Schuld. Er weiß, dass er demjenigen, der ihm im Guten gekommen ist, nicht mit Bösem vergolten hat, sondern vielmehr den er rettet oder verschont hat, der ihm Böses wollte. Wegen diesem Vers vermute ich auch, dass er vielleicht wegen dem versuchten Mord an Saul oder so angeklagt wurde. Er hat ihn nicht umbringen wollen, sondern vielmehr verschont. Okay, also das ist jetzt die Ausgangslage. David wird heftig verfolgt, weil er fälschlich angeklagt wurde. Okay, was tut er jetzt? Wie geht's weiter? Bevor wir uns Davids Lösungsweg anschauen, will ich noch kurz über diese falsche Anschuldigung reden. Weil David wäre gar nicht erst in die Notlage gekommen, wenn Kusch bei der Wahrheit geblieben wäre. Das hat sehr großen Schaden angerichtet. Und ich persönlich bin jetzt noch nicht lange hier wieder in der Gemeinde und Ich weiß auch nicht, wie viel hier hinterm Rücken von anderen Menschen geredet wird. Aber schlecht über andere Menschen zu reden, passiert leider viel schneller, als einem lieb ist. Und oft ist es noch nicht mal böse gemeint, aber dann rutscht man in Gesprächen doch vielleicht schnell dahin, dass man irgendwie über andere schlecht redet. Vielleicht, um selber besser dazustehen. Vielleicht ist man einfach froh damit, ein lockeres Gesprächsthema zu haben. Oder man will einfach dazugehören und zeigen, dass man selber auch vom neuesten Klatsch und Tratsch auch Bescheid weiß. Wenn man ganz fromm ist, dann verpackt man es noch in ein Gebetsanliegen. Oh, wir müssen doch für den und den beten, weil der hat das und das gemacht. Genau, also das ja, kommt ziemlich schnell, dass man schlecht über andere Menschen redet und dadurch einen großen Schaden anrichtet. Wenn jemand etwas falsch macht, dann redet man lieber mit allen anderen drüber als mit der betroffenen Person. Und das ist echtes Gift für eine Gemeinde. Das zerstört Vertrauen und das ist verletzend. Dann ist die Gemeinde kein Ort der Sicherheit mehr und auch kein Ort mehr, an dem man echt sein kann. Aber genau das wollen wir doch. Wir wollen, dass man hier in der Gemeinde auch Fehler machen darf, sich verletzlich zeigen darf, echt sein kann und eigene Probleme auch vertrauensvoll mit anderen teilen. Und deswegen nehmen wir Kusch als Warnung, dessen Worte großes Leid für David bedeutet haben. Nehmt es als kleine Erinnerung daran, dass wir miteinander und nicht übereinander sprechen wollen. Das passiert leider viel zu schnell. So, kommen wir jetzt zum Lösungsweg von David. Wie ist er mit der Situation umgegangen? Ich lese mal die Verse 7b bis 9. Da heißt es: Steh auf, o Herr, in deinem Zorn. Erhebe dich gegen den Übermut meiner Feinde. Wache auf um meinetwillen und schreite zu dem Gericht, das du befohlen hast. Die Versammlung der Völker umgebe dich und über ihr kehre zur Höhe zurück. Der Herr wird die Völker richten. Schaffe mir Recht, o Herr, nach meiner Gerechtigkeit und nach meiner Lauterkeit. Also David hat dieses Problem und sucht Hilfe bei Gott. Steh auf, o Herr, in deinem Zorn, erhebe dich gegen den Übermut meiner Feinde. Wache auf um meinetwillen. Er bittet Gott, aktiv zu werden und sucht Hilfe bei ihm. Und diese Szene, die hier beschrieben wird, die erinnert irgendwie an einen Gerichtssaal. David weiß, dass Gott der Richter ist und dass sich jeder vor ihm verantworten muss. Die Versammlung der Völker umgebe dich. Und da hat man schon ein Bild vor Augen, wie die verschiedenen Völker sich vor Gottes Thron versammeln und Gott über ihnen steht und die Völker richtet. Und David hat dieses Bild vor Augen und hofft auch in diesem Gericht, dass Gerechtigkeit wiederhergestellt wird, dass Davids Feinde sich verantworten müssen und er freigesprochen wird. Und er weiß, dass dieses Gericht kommen wird, aber er weiß eben nicht, wann es kommen wird. Und deswegen hat er Gott in Vers 7 aufgefordert, aufzustehen und zu diesem Gericht zu schreiten. In Vers 10 kann man richtig seine Verzweiflung spüren. Lass doch die Bosheit der Gottlosen ein Ende nehmen und stärke den Gerechten, denn du prüfst die Herzen und Nieren, du gerechter Gott. Lass doch die Bosheit der Gottlosen ein Ende nehmen, stärke den Gerechten. Ja, gerechter Gott, bitte greif ein und lass das Böse ein Ende nehmen. Wie viele Menschen auf dieser Welt im Laufe der Weltgeschichte werden dieses Gebet so oder so ähnlich schon gebetet haben? Der Wunsch, dass Gott eingreift und das Böse aufhören lässt, ist zeitlos. Wie viele Menschen haben schon erlebt, dass sie zu Unrecht angeklagt wurden? Wie viele Menschen mussten unschuldig Böses erleiden? Wie vielen Menschen auf der Welt wurde schon unsagbares Leid zugefügt? Wer mit diesem Leid konfrontiert ist oder darüber nachdenkt, hat verschiedene Möglichkeiten. Man könnte vielleicht versuchen, selber Rache zu nehmen, oder man hofft auf Gott und sein Gericht. Es liegt nicht an uns Menschen, zu verurteilen und Rache zu üben. Das ist Gottes Sache. Aber ganz aus der Affäre können wir uns nicht ziehen. Gerade soziale Gerechtigkeit ist in der Bibel ein großes Thema. Zum Beispiel, ich lese jetzt mal ein paar Verse vor. Jesaja 1, Vers 17. Lernt Gutes tun, trachtet nach Recht, helft dem Unterdrückten, schafft dem Weisen Recht, führt der Witwen Sache. Sprüche 31, Vers 9. Tue deinen Mund auf, richte Recht, verteidige den Elenden und Armen. Sprüche 28, 27. Wer dem Armen gibt, hat keinen Mangel. Wer aber seine Augen vor ihm verhüllt, der wird viel Fluch sammeln. Und die Liste solcher Verse kann man noch sehr lange weiterführen. Christen sind aufgefordert, vor Unrecht, Leid und Verzweiflung nicht einfach wegzuschauen. Wir können uns nicht darauf ausruhen, dass Gott eines Tages richten wird. Also auf jeden Fall wird Gott richten und an ihm ist es auch, Gericht zu sprechen und Rache zu üben. Und er tut es schon immer wieder hier auf der Erde, aber spätestens nach diesem Leben wird Gott Gerechtigkeit schaffen. Auf jeden Fall. Dennoch sollten wir, wie viel an uns liegt, gegen Leid und Unrecht vorgehen. Das beginnt vielleicht im Kleinen, wenn vielleicht dein Arbeitskollege Unrecht behandelt wird. Oder wenn über andere Leute gelästert wird und man dabei steht. Tust du etwas gegen das Unrecht? Das geht dann als Gemeinde weiter. Wie sehr kümmern wir uns um unsere älteren und einsamen Geschwister? Lassen wir sie im Stich oder besuchen wir sie und helfen ihnen auch bei praktischen Angelegenheiten? Wann hast du das letzte Mal jemanden Einsames aus der Gemeinde besucht? Man könnte sich auch fragen, inwiefern unser Konsumverhalten Ungerechtigkeit unterstützt. Kaufst du weiterhin sogenannte Fast Fashion, bei der ein T-Shirt 2 bis 3 Euro kostet und mit Sicherheit unter menschenverachtenden Bedingungen hergestellt wurde? Internetshops wie Shein, Wish oder Temu blühen auf, obwohl jeder weiß, dass diese Produkte niemals unter fairen Bedingungen hergestellt sein können. Und auch heute noch gibt es in vielen Ländern immer noch Sklaverei. Das Ding ist, wir können das Leid dieser Welt nicht aufhalten. Solange es Menschen gibt, werden böse und unrechte Dinge passieren. Einfach weil Menschen böse und sündig sind. Aber dennoch haben wir eine Verantwortung, dem Bösen nicht einfach das Feld zu räumen, sondern vielmehr für das Gute einzustehen. Und das steht nicht im Gegensatz dazu, dass Gott der Richter ist und wir auf seine Gerechtigkeit vertrauen dürfen. Das hat David in seiner Verzweiflung ja auch getan. Und darauf dürfen wir auch vertrauen. Ich lese die Verse 11 bis 14. Oder am besten Verse 11 bis 17 gleich. Mein Schild ist bei Gott, der dem von Herzen Aufrichtigen hilft. Gott ist ein gerechter Richter und ein Gott, der täglich zürnt. Wenn man nicht umkehrt, so schärft er sein Schwert, hält seinen Bogen gespannt und zielt und richtet auf jenen tödliche Geschosse. Seine Pfeile steckt er in Brand. Siehe, da liegt einer in Geburtswehen mit Bösem. Er ist schwanger mit Unheil, doch er wird Trug gebären. Er hat eine Grube gegraben und ausgehöhlt und ist in diese Grube gefallen, die er gemacht hat. Das Unheil, das er angerichtet hat, kehrt auf sein eigenes Haupt zurück. Und die Gewalttat, die er begangen hat, fällt auf seinen Scheitel. David sagt, dass sein Schild Gott ist, der den von Herzen Aufrichtigen hilft. Er spricht von Gottes Schwert und Bogen. Er weiß, dass mit Gott nicht zu spaßen ist. In Hebräer 10, Vers 31 wird es ganz gut ausgedrückt. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. David weiß, dass Gott nicht nur ein alter Opa auf einer Wolke ist, sondern dass er der allmächtige und heilige Gott ist, der Ungerechtigkeit hasst und zornig darauf ist. David hat das im Blick und vertraut auf Gottes Gerechtigkeit. In den Versen 15 bis 17 beschreibt er hier jemanden, der in Geburtswehen mit Bösem ist. Wenn eine Frau in ihren Wehen ist, dann ist die Geburt unausweichlich. Ganz egal, wie es für die Mutter oder auch das Kind ausgeht, ob es gut ausgeht oder nicht, das Kind wird geboren werden. Und dieses Bild hier verwendet David für seine Feinde. Sie liegen in den Wehen, in Geburtswehen mit Bösem. Sie waren quasi schwanger mit bösen Ideen, mit Unheil. Sie sind in den Wehen und es wird das Böse geschehen. Aber er beschreibt hier, dass derjenige, der die Grube gegraben hat, selber hineinfallen wird. Wer einem eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Das Schlechte kommt immer wieder auf ihn zurück. Das ist nicht nur eine biblische Weisheit, sondern es hat auch die Welt schon erkannt. Nicht umsonst wird immer wieder in der Welt auch von Karma gesprochen. Und die Idee meint, glaube ich, eine ganz ähnliche Sache. Damit meinen Menschen genau das, dass wenn jemand Böses vorhat, es irgendwie selber auf ihn wieder zurückfällt. Wir sehen also, dass David mit seinen Problemen sich an Gott gewandt hat. Er weiß, dass Gott der Richter ist, der Gerechtigkeit schaffen wird. Er vertraut auf Gottes Macht und Gerechtigkeit. Und wir wissen ja, wie die Geschichte von David weitergegangen ist. Sein Vertrauen wurde belohnt. Kommen wir jetzt zu seiner Antwort. Wir hatten das Problem gesehen, wir hatten gesehen, welchen Lösungsweg er gegangen ist, wie er Hilfe gesucht hat. Und der letzte Vers, der Vers 18, zeigt seine Antwort, sein Fazit. Da steht: Ich will dem Herrn danken für seine Gerechtigkeit und im Namen des Herrn, des Höchsten, will ich Lob singen. Wie schnell David die Gerechtigkeit Gottes erfahren hat oder wie lange er noch leiden musste, wissen wir nicht. Aber es hat sich wohl nichts an seinem Ergebnis geändert. Wir haben sein Problem gesehen, den Lösungsweg uns angeschaut und jetzt ist das Ergebnis und die Antwort. Für David bleibt nichts anderes übrig, als Gott Danke zu sagen und ihn zu loben für seine Gerechtigkeit. Er will Gott Loblieder singen und ihn groß machen. Er lobt Gott dafür, wie er ist. Und wie ist Gott? Gott ist vollkommen gerecht, Gott ist liebevoll und Gott wird Gerechtigkeit schaffen. Eines Tages wird Gott richten. Darauf vertraut David und daraus schöpft er seine Kraft. Und ich denke, das sollten wir uns auch zum Vorbild nehmen. Ungeachtet der Umstände, Gott zu loben und im Vertrauen darauf, dass er alles gut macht und weiß, was am besten für uns ist. Als Jesus in Johannes 15 nochmal zu seinen Jüngern spricht, bevor er gekreuzigt wird, hat er ihnen kein leichtes und problemloses Leben versprochen. Nein, ganz im Gegenteil, er hat vielmehr gesagt, dass die Leute, die ihn verfolgt haben, auch seine Jünger verfolgen werden. Für Christen gehören eigentlich Probleme und Verfolgung zum Normalfall. Wenn wir keine Probleme oder keine Verfolgung haben, ist es eher die Ausnahme und Gottes Gnade. Also Probleme, Schwierigkeiten, Verfolgung oder dergleichen ist nichts, was uns Angst machen muss. Und es ist auch nichts, was uns Zweifel bereiten soll. Oh, ist Gott wirklich gut? Hört er meine Gebete überhaupt? Meint er es gut mit mir? Sieht er mich noch? Nein, ich denke, dass Schwierigkeiten kommen, gehören zum Leben als Christ auch dazu. Das muss uns nicht verunsichern. Ich muss da oft an Elisabeth Bartels, ehemalige Schmidt, denken. Die war früher in Brake Internatsleitung an der Bibelschule Brake eben. Und ich glaube, einige von hier kennen sie auch. Sie macht auch oft Frauentage und Vorträge und so weiter. Und während in Brake, während ich da war, hatten wir eine Freizeit gehabt und wir wollten draußen so ein schönes Kaffee trinken vorbereiten für die Freizeitgäste. Und alles war schon vorbereitet, die Kuchen standen draußen und dann ziehen dicke Regenwolken auf. Ich habe Elisabeth gefragt: Elisabeth, was machen wir jetzt? In einer halben Stunde geht das Kaffeetrinken los und die Regenwolken kommen. Was sollen wir tun? Und die Antwort von Elisabeth hat mich echt beeindruckt. Sie hat gesagt: Weißt du was? Wir beten, dass es trocken bleibt und danken Gott. Also verstehe mich nicht falsch, ich würde ihm lieber dafür danken, dass Gott es trocken bleiben lassen hat. Aber wenn es regnet, werden wir ihm trotzdem danken. Und diesen Gedanken fand ich einen sehr schönen Gedanken. Ich würde lieber dafür Danke sagen, dass er das Gebet erhört hat, aber wenn er es nicht tut, will ich ihm trotzdem Danke sagen. Ja, den Gedanken fand ich sehr schön, Gott dafür zu danken, dass er es gut mit uns meint, dass er ein vollkommen gerechter und guter Gott ist, dass er uns liebt und weiß, was für uns am besten ist. Ganz klar würde man ihm lieber dafür danken, dass er das Gebet erhört hat. Aber unser Dank und unser Lob sollte außer Frage stehen. Versteht mich nicht falsch, natürlich gibt es Zeiten zum Trauern und natürlich gibt es auch Zeiten zur Freude. Das ist ganz normal. Wenn schwere Dinge passieren, dann ist es auch normal, dass Menschen Zeit brauchen zu trauern und diese schwierigen Dinge auch zu verarbeiten. Und es ist auch gut, wenn man Gott die Dinge bringt, die einen belasten, die einem Bauchweh bereiten. Wir finden auch in den Psalmen viele Klagepsalmen und viel Bitten in Nöten. Also das ist normal und das ist auch wichtig und es gehört auch dazu. Das will ich gar nicht sagen, aber unterm Strich sollten wir Gott trotzdem dafür Danke sagen. Dafür Danke sagen, weil er ein guter Gott ist, weil er alles in der Hand hat und wir ihm vertrauen dürfen. Er liebt uns, ihm entgeht nichts und er weiß, was er tut. Dafür sollen wir ihm danken und ihn loben. Und das ist im Prinzip das Gleiche, was David hier im Vers 18 getan hat. Ich fasse kurz zusammen. Ich habe den Psalm mit der Sachaufgabe aus der Schule verglichen. Bei Sachaufgaben musste man immer zuerst die Problemstellung gut anschauen, den Lösungsweg beschreiben und schließlich eine Antwort geben. Davids Problem war die ungerechte Verfolgung und die falschen Worte von Kusch. Da hatte ich daran erinnert, wie verletzend und schädlich Lästern auch für unsere Gemeinde sein kann. Der Lösungsweg war, dass er Gott vertraut hat und auf sein kommendes Gericht sich berufen hat. Da hatte ich daran erinnert, dass wir auf der einen Seite auch auf Gott und seine Gerechtigkeit vertrauen dürfen, aber auf der anderen Seite auch für Gerechtigkeit auch selber einstehen sollen. Uns dafür einsetzen, dass Böses aufhört und Gutes geschieht. Und Davids Antwort war schließlich der Dank an Gott, weil Gott gerecht ist. Und diesen Umgang mit Problemen wünsche ich auch uns. Lasst uns auf Gott schauen und ihm danken. Amen.